Überschattet wurde die gute Entwicklung auf dem Hof Ende 1931 von einer Gewalttat, die in einer Ortschaft wie Borg mit etwas mehr als 150 Einwohnern große Bestürzung ausgelöst haben muss. Die 18-jährige Annie W. arbeitete als Hausangestellte auf dem Kannengießermühlenhof. Bei einer Affäre wurde sie 1931 von dem 22-jährigen Heinrich B. schwanger. Als sie davon erfuhr, verabredete sie sich mit dem werdenden Vater des Kindes zu einem Treffen am Tag vor Heiligabend, um ihn zu fragen, wie er dazu stehe. Heinrich B. wollte sich allerdings mittlerweile mit einer anderen jungen Frau verloben und hatte Angst um seinen Ruf. Bei ihrem Treffen erschlug er Annie W. mit einem mitgebrachten Hammer und warf die Leiche in die Warnau. Der Mörder war schnell ermittelt. Die junge Frau hatte einer Kollegin erzählt, mit wem sie sich treffen wollte. Und als man das Mordopfer am nächsten Morgen fand, ging die Polizei dem Hinweis direkt nach. In Verden wurde Heinrich B. 1932 für den Mord in Kordingen zum Tode verurteilt. In der damaligen Weimarer Republik wurden die Todesurteile jedoch zum größten Teil nicht vollstreckt. Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 wurden diese Hinrichtungen allerdings nachgeholt. Am 1. Juli 1933 wurde Heinrich B. schließlich doch in Verden mit dem Handball geköpft. Der Mord an seiner Hausangestellten war im Nachhinein ein Vorbote für schwierige Zeiten, die in den 1930er Jahren auf Willi Kannengießer zukamen. Denn bereits kurz nach Hitlers Machtergreifung 1933 wurde für den Krieg aufgerüstet. Und als die Nazis die Firma Wolf & Co. beauftragten, die größte und modernste Pulverfabrik im Dritten Reich zu bauen, wurde Benefeld als Standort ausgewählt. Für das Betriebsgelände der Eibia GmbH für chemische Produkte, das sich auf 326 Hektar erstreckte, wurde viel Wald- und Heidefläche benötigt. Und auch die Ackerfläche beanspruchte man für Arbeitersiedlungen, unter anderem in der heutigen Uferstraße und Siedlungsstraße. Die Verhandlung mit den Gutsbesitzern über die Herausgabe von Flächen dauerte 2 bis 3 Jahre. Schließlich drohte ihnen die Enteignung, sodass sie in einen Verkauf einwilligten. Als einen der letzten traf es auch Willi Kannengießer mit dem Mühlenhof. Acker, Forst und Grundbesitz wurden für die Eibier von der Montanunion übernommen. Das herrschaftliche Gutshaus wurde zu Verwaltungsräumen der Eibier umgebaut. Nur die Mühle durfte noch von Müller Westermann weiterbetrieben werden. Anfangs appellierte man bei den Verhandlungen an Kannengießer als hochdekorierten alten Soldaten, dass er doch wohl der Wiederaufrüstung Deutschlands nicht im Wege stehen wolle. Am Ende schlossen die Vertragsparteien am 2. Dezember 1937 einen Kaufvertrag, nachdem die Familie Kannengießer 350.000 Reichsmark erhielt. Als später, 1938, auf dem Mühlenhof die Kornscheune einem Brand zum Opfer fiel, hatte das keine Auswirkung mehr. Der Kaufvertrag war unter Dach und Fach. Der Erlös reichte aus, um im Kreis Diepholz den Hof Tengern in Barwer zu erwerben. Willis Bruder Bernhard, mit dem er sich gut verstand, hatte bereits 1910 in der Nähe einen Hof übernommen. Im März 1938 verließen Kannengießers schließlich schweren Herzens den Kordinger Hof und siedelten um. Damit beendeten die Kriegsvorbereitungen des Dritten Reichs die mehr als 500 Jahre alte Entwicklung der Kordinger Mühle zu einem ortsprägenden landwirtschaftlichen Vollhof. Er war nach der Enteignung der Familie Kannengießer zerlegt. Die Ländereien waren verloren und von der Eibier bebaut worden. Die Mühle war der einzige verbliebene Betriebsteil, der nun aber eigenständig bewirtschaftet werden musste. Willi Kannengießer verstarb am 1. Dezember 1954. Der Findling auf seinem Grab stammt aus Cording und zeigt ihn noch fast 20 Jahre später seine Verbundenheit mit dem Mühlenhof. Seine Tochter Marianne führte nach seinem Tod den Hof in Barwa weiter. Die industrielle Pulverproduktion dominierte nun mit der Firma Wolf nicht nur die Orte Bomlitz und Uetzing, sondern mit der Eibia auch Benefeld und Borg. Die Cordinger Mühle als traditioneller Betrieb wirkte daneben wie ein Relikt aus alter Zeit. Ihr baldiger Niedergang wäre absehbar gewesen. Mit der Eibia war aber auch eine Entwicklung verbunden, die entgegen der allgemeinen Zeichen der Zeit der Cordinger Mühle über Jahre ein gesichertes Überleben ermöglichte. 1933 war Benefeld noch eher eine Siedlung und gehörte zur Gemeinde Westerhahl, die insgesamt nur rund 300 Einwohner zählte. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 hingegen lebten allein in Benefeld mittlerweile rund 2200 Menschen, von denen nur ein kleiner Teil nichts mit der Kriegsproduktion der Eibia zu tun hatte. Der Bedarf an Arbeitskräften hatte zu einer Bevölkerungsexplosion geführt und wurde in den Folgejahren bei der Eibia zusätzlich zum größten Teil mit Tausenden von Fremd- und Zwangsarbeitern gedeckt. Betriebe wie Mühlen, die einen wichtigen Teil zur Lebensmittelversorgung der großen Zahl von Menschen beitrugen, gewannen enorm an Bedeutung. Wie bereits im Ersten Weltkrieg war die Region Bomlitz und Benefeld von direkten Kriegseinwirkungen verschont geblieben. Wirtschaftlich war sie auf der Gewinnerseite und wurde auch während des Zweiten Weltkriegs nicht in Mitleidenschaft gezogen. So konnte auch Heinrich Westermann, trotz der widrigen Umstände, die sich aus der Enteignung des ehemaligen Eigentümers Kannengießer ergaben, die Cordinger Mühle während der Kriegszeit rentabel auslasten. Gute Geschäfte mit dem Mahlbetrieb und der kleinen Sägerei im Nebengebäude der Mühle sicherten während des Kriegs das Auskommen der Familie Westermann und auch das Bestehen des Betriebs.